Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host, David Bauer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir, wenn man so will, einen Stammgast zu Besuch, denn mir gegenüber sitzt kein geringerer als Martin Reichetseder, Co-Founder von Loop und Vollblut-Compliance-Praktiker zum Quadrat. Ja, heute zum zweiten Mal in unserem Podcast-Studio und das auch aus gutem Grund. Das ist nämlich ganz einfach. Bei unserer ersten Folge haben wir schon davor, während und nach dem Gespräch festgestellt, dass es da noch so viel mehr gibt, über das wir rund um das Thema Compliance sprechen wollen und auch müssen. Müssen vor allem deshalb, weil sie eine zentrale Rolle rund um die Themen Diversität, Inklusion und Gleichbehandlung einnimmt, also gesellschaftlich hochgradig relevante Themen. Lieber Martin, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu unserer, ich nenne es jetzt einfach mal, Zugabe.
Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die super nette Anmoderation. Es freut mich, dass ich da sein darf.
Beim letzten Mal gab es einen Gin aus Österreich, den haben wir ja so immer wieder durchklimpern gehört. Mhm. Heute haben wir uns für ein spanisches Gewächs entschieden, Gewächs in Anführungszeichen. Mhm. Und auch da wieder der Hinweis, wenn man Eiswürfel klimpern hört, es liegt einfach daran, dass es der letzte Termin des Abends für uns beide ist.
Und es ist offensichtlich unser wiederkehrendes Element.
Ja, absolut. Wenn man sich mit dem Diversitätsthema auseinandersetzt und auch mit den Compliance-Themen drumherum, merkt man, dass das die Geister scheidet. Man hat auf der einen Seite die Leute, die das gleich als Teil der Woke-Bubble abtun.
Richtig.
Und man hat auf der anderen Seite die Leute, die das für ein, da gehörst auch du dazu, für ein sehr wichtiges und zentrales gesellschaftliches Thema halten. Trotzdem möchte ich all jenen, die zur ersten Gruppe gehören, einen guten Grund geben, warum sie jetzt erst recht dranbleiben sollten. Gib ihnen mal einen, bitte.
Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Eingangsfrage. Warum? Weil das Thema Diversität oder auch das Thema, also wenn ich von Diversität spreche, dann spreche ich immer auch von Inklusion und Gleichbehandlung. Das ist ein Thema, das ganz viel mit Mindset zu tun hat. Und Compliance ist etwas, das ganz viel mit Mindset zu tun hat. Warum? Weil Compliance ein Kulturthema ist. Also Compliance ist ganz essentiell für die Kultur im Unternehmen. Compliance übernimmt ganz wichtige und essentielle Aufgaben, um Kultur zu fördern, um Kultur zu schaffen, um auch eine Kultur zu ändern. Und Mindset ändert sich nicht von heute auf morgen. Ja, also ich glaube, dass ein Podcast an sich oder jetzt eine Antwort in 5 Sätzen nicht ausreichen wird, um jemanden davon zu überzeugen, dass Diversität, wenn man nämlich wenn man nämlich denkt, dass es hier um reines Vogue geht, ja, also wenn jemand glaubt, Diversität heißt, ich fühle mich wie, es kann sich jeder fühlen wie eine Autotür und dann bin ich sofort diskriminierend, weil ich nicht frage, ist die Autotür grün oder rot, dann tue ich mir ein bisschen schwer, weil das am Kern des Themas vorbeigeht, ja, und man sollte sich darauf besinnen, dass beim Thema Diversität, Inklusion und Gleichbehandlung, es nicht darum geht, bin ich jetzt eine Autotür oder bin ich keine Autotür? Völlig überspitzt formuliert, bitte. Völlig überspitzt formuliert. Sondern es geht um die Vernunft. Es geht darum, die Einzigartigkeit des Menschen zu schützen und zu akzeptieren. Es geht darum, den Menschen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben, ja, weil sie diskriminiert werden. Und das Thema Diversität ist eine Aufgabe, und ist auch eine Chance insbesondere, die Einzigartigkeit des Menschen, auch das bunte Leben entsprechend zu feiern, zu fördern, zu schützen. Und das tut man, indem man sich gegen Diskriminierung oder indem man gegen Diskriminierung eintritt. Und das hat ganz viel mit Vernunft zu tun. Das hat ganz viel mit dem moralischen Kompass auch zu tun. Und da tue ich mir ein bisschen schwer, eine einfache Antwort zu geben. Du merkst, ich bin schon wieder im Reden drinnen. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eines meiner Themen, wenn ich zum Reden anfange, dann höre ich nicht mehr auf. Aber das ist, diese Eingangsfrage ist sehr schwierig. Wie kann ich jemanden, der glaubt, dass Diskriminierung ein Modethema ist, oder nicht Diskriminierung, sondern das Thema Diversität ein Modethema ist, wie kann ich den davon überzeugen, zu sagen, das ist es nicht? Vielleicht schaffe ich es einfach nur zu sagen, es gibt die Menschenrechte. Die Menschenrechte, die gibt's nicht erst seit den Lieferketten-Sorgfaltsverpflichtungen, die gibt's nicht erst seit dem Thema Nachhaltigkeit. Die Menschenrechte sind jetzt nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern die Menschenrechte, die begleiten uns schon sehr lange. Und die Menschenrechte stellen die Würde des Menschen ins Zentrum und unter Schutz. Und wenn wir beim Thema Diversität das vielleicht in Verbindung bringen mit der Würde des Menschen, dann kann ich vielleicht sagen, vielleicht motiviert das den einen oder die andere zuzuhören, ja, und vielleicht auch umzudenken und zu sagen, okay, das Thema Diversität hat mit der Würde etwas zu tun und vielleicht sollte ich da noch einmal zuhören.
Vielen Dank fürs Dranbleiben durch deinen triftigen Grund.
Sorry für die lange Ausführung.
Und ich würde fast sagen, diese Motivation, von der du sprichst, die möchte ich dir jetzt mitgeben zum Gedankensprung. 5 Gedanken, die du in einem Satz beantworten kannst. Die gesellschaftliche Verantwortung von Compliance Officern ist?
Die Zeichen der Zeit zu verstehen.
Nur Regeltreue ist nicht alles, weil?
Weil die Hauptaufgabe von Compliance ist es, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Compliance ist nach meinem Verständnis Beziehungsmanagement, also die Arbeit mit Menschen. Warum? Der Mensch verwirklicht das Risiko, der Mensch ist die Lösung, die Regeltreue ist das Ziel. Aber die Aufgabe von Compliance ist es, die Beziehungen zu managen, zu verwalten und mit Menschen zu arbeiten.
Je bunter, desto
besser, interessanter, notwendiger, erfolgreicher.
Die Einhaltung der Menschenrechte ist
nicht verhandelbar.
Ein Gedanke, der dich nachdenklich stimmt.
Aus der Verletzung von Menschenrechten einen Business Case zu machen oder zu denken, dass die Verletzung von Menschenrechten ein Business Case sein kann.
Für mich ist das auch das perfekte Stichwort zu meiner ersten Frage, die ich gerne stellen würde. Weil mir persönlich reicht eigentlich ein Blick in die tagesaktuellen Medien, um mit Schrecken festzustellen, wir reden im Jahr 2024 über Dinge wie Remigration. Wir reden darüber, was eigentlich als in Anführungszeichen normal gilt und auch darüber, was nicht normal sein soll. Ist es nicht verstörend, wenn man bedenkt, dass Diversität, Inklusion und Gleichbehandlung unter dem Schutz der Europäischen Menschenrechtskonvention steht?
Es ist verstörend, absolut. Also eigentlich würde hier reichen, ja, es ist verstörend. Wir dürfen da bitte eins nicht vergessen, normal ist keine Klassifizierung. Ja, das ist kein, was ist normal? Normal ist kein Standard in der Menschenrechtskonvention. Was ist normal? Und diese Diskussionen, die jetzt aufkommen, sind reine politische Diskussionen. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft und ich glaube, dass wir als Funktionen in Unternehmen, die eine gesellschaftspolitische Verantwortung übernehmen müssen, und da gehört die Compliance dazu, dass wir da tatsächlich diese Zeichen der Zeit auch verstehen müssen. Wir müssen hinschauen und wir müssen sagen, sorry, das geht zu weit. Ja, man kann sich natürlich über gewisse Dinge unterhalten und sie diskutieren, aber wenn ich sage, die Remigration von StaatsbürgerInnen oder überhaupt, und auch das ist ein Politikum, dieses Verbot gendergerechter Formulierung, das finde ich verfehlt. Ich finde die Diskussionen verfehlt und ich finde diese Verbote verfehlt. Und ich finde es verfehlt, dass sich die Politik nach meinem Verständnis durchaus populistisch Gedanken darüber macht, wie man den Menschen ein Label geben kann, ohne ihnen die entsprechenden Freiräume zu geben oder ohne ihnen die entsprechende Sprache auch zukommen zu lassen. Da tue ich mir tatsächlich ein bisschen schwer und es ist aus meiner Sicht wirklich, wirklich verheerend, weil es meine Arbeit als Compliance Officer erschwert.
Du hast das schon angesprochen, die Arbeit eines Compliance Officers. Die meisten verbinden damit ja so typische Compliance-Risiken wie Korruption oder Geldwäsche, also eigentlich so diese klassischen Themen. Was mir im Austausch mit dir zum ersten Mal untergekommen ist, ist, dass du auch das Diversity Management als Aufgabe damit reinnimmst. Habe ich jetzt so woanders nicht gehört, diesen Schwerpunkt. Wie kam es dazu und warum siehst du das so?
Weil Compliance viel mehr ist als wie nur Maßnahmen zur Antikorruption und Maßnahmen zur Vermeidung von kartellrechtlichen Risiken oder Interessenskonflikten. Das ist das Handwerk, das müssen wir sowieso können. Ja, also das ist etwas, das verbindet man mit Compliance. Aber wenn wir jetzt schauen und wenn wir mal beobachten, mit was sind denn wir Compliance Officer überhaupt beschäftigt den ganzen Tag. Ja, was kommt denn in den Hinweisgebersystemen oder welche Probleme hat denn ein Unternehmen? Dann reden wir immer von zwischenmenschlichen Problemen oder sehr oft von zwischenmenschlichen Problemen. Weil kein Unternehmen kann und ich gehe davon aus, ja, und wenn es so ein Unternehmen gibt, dann muss man vielleicht mal über die Kultur sprechen, aber ich gehe davon aus, dass es kein Unternehmen gibt, das tatsächlich Monat für Monat, Woche für Woche ein kartellrechtliches Risiko hat, ein Korruptionsrisiko hat oder ständig mit Interessenskonflikten kämpft. Das sind Dinge, das sind Risiken, die hat man, ja, aber nicht laufend und nicht ständig. Die zwischenmenschlichen Themen, nämlich die Themen der Diskriminierung, das sind Themen, die passieren tagtäglich. Und darum behaupte ich, und da bin ich fest davon überzeugt, dass das Thema Diskriminierung das Compliance-Thema Nummer eins ist. Und das wollen viele vielleicht nicht hören, dass das ein Thema der Compliance ist und dass Diskriminierung ein essentielles Thema ist, wo ich auch was tun muss dagegen. Aber Compliance hat die Verantwortung, dagegen einzutreten oder etwas zu tun, Maßnahmen zu setzen, darum auch Maßnahmen zu setzen in Richtung mehr Diversität oder den Schutz der Diversität. Mhm. Das ist die Aufgabe von Compliance. Und Compliance, ich habe es ja eingangs schon gesagt, bei diesen Gedankensprüngen, die Aufgabe von Compliance ist es, am Ende des Tages Regeltreue herbeizuführen. Das machen wir dadurch, indem wir Freiräume schaffen. Und wie schaffen wir Freiräume? Indem wir uns einfach mit Menschen beschäftigen. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt all unserer Maßnahmen. Das ist nichts Technisches. Das ist nicht reine Regeltreue. Da geht es nicht immer nur um Gesetze, Richtlinien und Sonstiges, sondern da geht es ganz viel auch um einen moralischen Kompass. Da geht es um einen Hausverstand und um ein Bauchgefühl. Ja, ich muss niemandem sagen, bitte mob nicht, bitte begegne sexuelle Belästigung, weil das tut man einfach nicht. Und das ist etwas, das die Aufgabe von Compliance ist, aufzuzeigen, dass man gewisse Dinge einfach nicht tut. Und das Zwischenmenschliche passiert tagtäglich. Und wer im Unternehmen soll sich denn darum kümmern, wenn nicht die Compliance?
Also ich denke, genau dieser Fokus darauf, die Regeltreue genau so auszulegen, dass man das anhand eines moralischen Kompasses auch misst, ist ein sehr guter Ansatz, um auch die Angst davor zu nehmen, dass das wirklich nur darum geht, man muss sich an irgendwelche Regeln halten, die einen einschränken im eigenen Leben. Im Idealfall schränkt es einen ja sowieso nicht ein, wenn man alles richtig macht.
Es ist ja tatsächlich dieser Irrglaube, dass wenn man Compliance im Unternehmen einführt oder wenn man sagt, die Compliance ist bei uns nur effizient und effektiv, wenn ich Papier produziere. Ja, also es ist ja immer der Vorwurf oder dieses Vorurteil, dass man sagt, Compliance produziert eigentlich nur Regeln und Richtlinien, Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen. Das ist nicht die Hauptaufgabe von uns Compliance Officern. Das ist sie nicht. Ja, unsere Aufgabe ist es, Risiken zu erkennen im Unternehmen. Also wir sollten eigentlich viel mehr bei den Kolleginnen und Kollegen sein und erkennen, feststellen, wo liegen denn überhaupt die Risiken bei uns im Unternehmen und warum haben wir diese Risiken? Und wenn ich diese Risiken kenne und wenn ich sie erkenne und wenn ich ein Gespür dafür kriege, warum haben wir denn die, dann muss ich mir fragen, was soll ich denn dagegen tun? Ja? Und da hilft natürlich die eine oder andere Richtlinie, das streite ich gar nicht ab, aber in Wahrheit ist es dann doch wieder eine Schulung, es ist ein Training, es ist das Thema Awareness, es ist sich mit Menschen beschäftigen, ja. Das ist viel effizienter, als wie ich schreibe 25 Richtlinien zum Thema Korruption, Antidiskriminierung und Sonstiges. Es gibt gewisse Dinge, die brauche ich, also verstehen Sie mich bitte nicht falsch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gewisse Dinge brauche ich, weil die sind State of the Art und dass ich einen Verhaltenskodex brauche, das ist auch State of the Art, weil ich ja irgendwie sage, was will ich in meinem Unternehmen, was für ein Verhalten setzt denn die Geschäftsführung auch voraus. Also es gibt natürlich gewisse Dokumente, die brauche ich, aber es sollte immer das Ziel sein, dass ich so wenig Richtlinien und Regeln im Unternehmen habe, wie es nur geht, weil ich eigentlich eine wahnsinnig gute Kultur im Unternehmen habe und eigentlich ein Compliance-Management-System oder eine Unternehmenskultur habe, die von Werten getragen ist, weil wenn etwas von Werten getragen ist, dann verhalten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter automatisch wertekonform, weil sie sich mit dem Unternehmen identifizieren, weil sie Loyalität entwickeln. Und wenn ich Loyalität entwickle, dann mache ich automatisch weniger Fehler, weil ich ja auch gefallen will. Das ist der Idealzustand, aber das ist die Aufgabe von Compliance, die Kultur zu verändern und auf die Kultur einzuwirken. Und darum sage ich, Compliance ist Kulturarbeit. Ja, und da gehört natürlich dieses Thema Diversität und der Schutz der Diversität oder auch der Schutz der Individualität des einzelnen Menschen gehört da schlichtweg auch dazu.
Mhm. wenn du schon ansprichst, was eben da für positive Effekte daraus entstehen können, wie zum Beispiel, dass man kulturstiftend ist über seine Compliance-Maßnahmen, können wir uns vielleicht auch mal generell auf die Vorteile von Compliance und im Zusammenspiel mit der Diversität auseinandersetzen. Also was ist, wenn man das proaktiv angeht? Ich denke dann immer so ein bisschen im Vergleich zu, bevor diese ESG-Thematiken hochgekommen sind, haben sich erstmal alle in eine Abwehrhaltung begeben, und oder die meisten zumindest, und gesagt, was kommt da jetzt, wie müssen wir damit umgehen? Es gab aber auch Unternehmen, die schon lange bevor es diese Richtlinien gab, gesagt haben, hey, wir denken über den Planeten nach, was ist wirklich nachhaltig, und wir machen das auch ohne Richtlinie, einfach weil wir es für sinnvoll halten. Die Unternehmen sind heute natürlich einen Schritt voraus im Regelfall, und man sieht auch, was da ohne das nötige Gesetz dazu schon frühzeitig entstehen kann, wenn man das angreift. Und da eben diese Transferfrage, nenne ich es jetzt einfach mal, wie ist das mit Compliance und Diversität, Inklusion, Gleichbehandlung, kann man da auch wirklich außer der kulturstiftenden Thematik auch noch einen anderen proaktiven Zugang wählen?
Eingangs möchte ich vielleicht dazu der Frage nur sagen, du hast recht. Es gibt viele Unternehmen, die sind da gerade bei diesen neuen Regelungen verwirrt oder unsicher, und ich kann diese Unsicherheit verstehen, ja, nämlich gerade dann, wenn ich im Unternehmen niemanden habe, der da vielleicht ein Auge drauf hat, oder wenn ich das Gefühl habe, ich werde mit Regeln überschüttet, die ich nicht kontrollieren kann, ja, dann verstehe ich diese Verunsicherung, und ich verstehe, dass man in erster Linie mal fragt, was kostet mir das, wie viel Aufwand ist das, wie viele Ressourcen muss ich auf Zeiten tun dafür und. Ich verstehe das. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist sehr vieles davon notwendig. Und auf der anderen Seite muss man nicht sagen, sehr vieles davon passiert ja im Unternehmen sowieso schon intrinsisch. Also es ist ja ein völliger Irrglaube zu denken, dass Compliance immer so ein unfassbarer Aufwand ist, oder dass ESG oder Nachhaltigkeitsmaßnahmen nicht sowieso automatisch im Unternehmen passieren. Warum? Weil der Mensch oder sehr viele Menschen einfach eine intrinsische Motivation haben und für sich und in ihren Bereichen und bereits in ihren Arbeitsalltag ganz natürlich, weil sie eine Motivation haben und weil sie einfach Bock haben, Dinge schon umsetzen, ja, indem sie sich an Regeln halten, indem sie vielleicht Strom sparen, indem sie vielleicht bei der Produktentwicklung schon drauf schauen. Da gibt es vielleicht keine Strategie dazu vom Unternehmen, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die setzen das intrinsisch um. Also die Angst verstehe ich. Ich verstehe die Unsicherheit, aber man sollte schon mal im Unternehmen mal so vielleicht schauen, was macht man denn eigentlich schon? Und man wird überrascht sein, wie viele Maßnahmen man sowohl in der Compliance als auch in der Nachhaltigkeit mal im Unternehmen schon hat. Sie sind vielleicht nur nicht koordiniert oder an einer Stelle zusammengeführt. Und beim Thema Diversität und Compliance, das ist etwas, das habe ich eingangs auch gesagt, sehr viele glauben, dass das Thema Diversität ein Modethema ist und dass dieses Thema Diskriminierung auch im Zusammenhang mit MeToo nämlich, ja, dass das ein Modethema war und dass das einfach vom Himmel gefallen ist, auch jetzt im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit. Das ist nicht so. Ja, also man hat ja selbst als Arbeitgeber eine Fürsorgeverpflichtung gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe sowieso die Verpflichtung, sorgfältig mit meinen Kolleginnen und Kollegen und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzugehen und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, dass niemand diskriminiert wird. Und vielleicht muss man, um die Frage zu beantworten, was kann man mit der Compliance proaktiv machen, kurz erklären. Wir reden in der Compliance von der Antidiskriminierung. Das ist quasi der Schutz. Da geht es darum, gegen Diskriminierung einzutreten und Maßnahmen und Schulungen oder Maßnahmen zu setzen, da gehören Schulungen dazu, dass Menschen erkennen, wann diskriminiere ich, also was gehört alles zu einer Diskriminierung, sei es Mobbing oder sexuelle Belästigung oder sonstiges, zu erkennen, was ist das und wie verhalte ich mich als Person, die diskriminiert wird, wie verhalte ich mich als Person, die diskriminiert. Ja, das ist alles Maßnahmen zur Vermeidung von Diskriminierung. Es ist eine Medaille, und diese Medaille hat zwei Seiten. Ja, das ist die eine Seite, und die andere Seite ist das Diversity Management. Und Diversity Management, da geht's nicht um den Schutz, sondern da geht's um das Fördern. Da geht's darum, diese Einzigartigkeit des Menschen und dieses bunte Leben, ja, und die Individualität zu fördern und in Prozesse einzubinden, ja, sei es in einen Recruiting-Prozess, sei es in Prozesse zur Beförderung von Personen, ja, also Diskriminierung ist ja auch, wenn man Personen die aus der Karenz zurückkommen, weil sie jetzt Elternteilzeit machen, und das ist völlig wurscht, dann, ob das Mann oder Frau ist, dass man denen zum Beispiel sagt, du kannst keine Führungsposition einnehmen, weil du bist ja in Elternteilzeit. Das ist an sich diskriminierend. Und das ist völlig wurscht, ob Mann oder Frau. Und da kann man natürlich auch bei der Beförderung, da kann man bei generell auch bei der Teilzeitarbeit, da kann man überall kann man Maßnahmen setzen. Und da würde ich behaupten, ist nicht zwingend die Compliance im Lead. Ja, das ist auch eine Schnittstellen oder eine Querschnittsmaterie, sagen wir so. Ja, also das Thema Diversity ist ja jetzt nicht, was so die Compliance den Hut aufhat und sagt, wir machen jetzt und wir verantworten zur Gänze. Das Thema Diversity ist eine Querschnittsmaterie, so wie auch die Compliance eine Querschnittsmaterie ist. Nur jeder sollte dann in seinem Bereich und in seinem Verantwortungsbereich erkennen, was für Maßnahmen kann ich denn setzen. Und ich denke tatsächlich, dass ich als Compliance Officer, und da tue ich mir jetzt vielleicht ein bisschen leichter, weil ich selbst mit einem Mann verheiratet bin. Das heißt, diese Story mit Schutz vor Diskriminierung, aber auch Fördern von Einzigartigkeit und von der Individualität, das kauft man mir schlichtweg ab, weil es Teil meines Lebens ist. Das beschäftigt mich da tagtäglich. Darum ist es bei uns so, in dem Unternehmen, in dem ich Compliance Officer bin, dass man darüber nachdenkt, da auch das Diversity Management unter das Dach der Compliance zu geben, aber nur um es zu orchestrieren, um dann mit den richtigen oder mit den ist richtig ist vielleicht ein bisschen falsch, aber mit den Verbündeten, die ihren Bereichen entsprechende Maßnahmen setzen können, zusammenzuarbeiten, sei es am Marketing, in der Kommunikation, weil wir dann doch gendergerecht formulieren, Zusammenarbeit mit der HR, weil die HR dann zum Beispiel im Recruiting dann doch drauf schaut, dass auch die Ausschreibungen ein bisschen vielfältiger gestaltet sind, oder weil ich als Compliance schlichtweg auch einen Rahmen biete, wo sich Interessensgruppen bilden können. Ja, das kann ich als Compliance in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin, steuern und machen, weil ich als Kulturbotschafter auch verstanden werde. Das ist nicht in jedem Unternehmen so. Also ich würde nicht unterschreiben, dass Compliance immer Diversity Management machen soll, weil das in vielen Unternehmen ganz anders geregelt ist. In dem Unternehmen, in dem ich Compliance Officer bin, macht es Sinn, weil das erstens Teil meines eigenen Lebens ist. Zweitens, weil ich das Vertrauen genieße und meine Organisation das Vertrauen genießt und man uns es zutraut, dass wir es machen. Und weil wir quasi auch das Thema Kultur ganz, ganz maßgeblich mitgestalten, und da gehört das Thema Diversität schlichtweg dazu. Sorry, wieder kurze Frage, lange Antwort.
Aber lieber so rum als lange Frage, kurze Antwort.
Ja, das ist richtig. Aber das ist schon wieder der Gin. Ich sag's, wie es ist. Ja, also,
er spricht aus dir.
Ja, das fördert den Redefluss.
Nein, ich bin froh drum, jemanden gesprächiges gegenüber sitzen zu haben. Aber
ja, ich muss tatsächlich manchmal ein bisschen aufpassen, wenn ich so lang sprich,
ja,
dass ich dann mich wieder erinnere, was war die Frage und was habe ich eigentlich zu Beginn schon gesagt. Weil, also du wirst mich erinnern, wenn ich irgendwo falsch abbiege.
Du, bis jetzt warst du eigentlich so on point, also ich würde einfach genauso weitermachen.
Ja, bitte, danke. Sehr gern.
Du hast ja gerade schon ein bisschen einen Einblick gegeben, wie das bei dir im Unternehmen abläuft. Mhm. Und da sieht man auch total griffig, dass du Praktiker bist, also dass du genau weißt, wovon du sprichst, was du selbst erlebt hast, dass du selbst natürlich auch ein geeigneter Botschafter dafür bist, weil mit deinen eigenen Worten, wenn man es dir einfach abkauft, mhm, ich glaube, dass das schon auch wichtig ist, diese Authentizität dahinter.
Absolut.
Für dieses Thema.
Absolut. Und da muss ich, darf ich da kurz einhaken, gerne, bevor du deine Frage beendest, weil man denkt bei Diskriminierung immer an Mann-Frau, sexuelle Orientierung, oder man denkt auch an Hautfarbe zum Beispiel. Ja. Man denkt aber...
Das wäre die Frage.
Also sorry, ja super, super, wie wenn ich es gewusst hätte. Ja. Und Diskriminierung ist, das ist ganz, auch Diskriminierung ist bunt. Das kann ganz vielfältig passieren. Ja. Und jetzt habe ich eine Position bei uns im Unternehmen, wo ich tätig bin. Ich bin Bereichsleiter, das heißt, ich bin erste Berichtsebene. Manche würden sagen Top-Management. Und man würde nicht glauben, dass auch ich Diskriminierung erfahre. Das tue ich. Aber nicht im Sinne, dass jemand zu mir kommt, mit dem Finger auf mich zeigt und jetzt mich bewusst auch beleidigt, sondern Diskriminierung passiert auch unterschwellig. Ja, etwas aus meinem eigenen Leben. Ich finde es zum Beispiel diskriminierend, oder viele andere finden es auch diskriminierend, wenn zum Beispiel der Satz kommt, wenn ich mich nämlich vorstelle und sage, ich bin der Martin, ich bin seit fast 10 Jahren mit einem wunderbaren Mann verheiratet, wir leben im Mühlviertel, wir haben einen Hund und. Warum soll ich es nicht erklären? Ja, steht ja in meinem Lebenslauf drinnen, also es ist Teil meines Lebens. Dass dann die Frage kommt, nicht die Frage, aber die Aussage kommt, ah, wirklich schwul? Du schaust gar nicht so schwul aus. Ja, danke. Soll das ein Kompliment sein? Also was soll es denn sein? Es ist sofort eine Bewertung. Ja. Ja, es ist sofort eine Bewertung, mit der ich am Beginn tatsächlich ein bisschen gehadert habe, weil wie schaut man denn aus, wenn man schwul ist? Ja, also das ist ja ein völliger Nonsens, aber man bekommt sofort ein Label. Jetzt unterstelle ich der Person aber nicht, dass sie mich beleidigen will, sondern eigentlich glaube ich, dass die Person mir zeigen will, dass sie eine gewisse Anteilnahme. Ja. Ein zweites Beispiel ist, dass eine von mir geschätzte Person sagt zu mir, du, meine Nachbarn sind schwul, ich glaube, du solltest die mal kennenlernen. Ja, danke, warum? Willst du meine Nachbarn kennenlernen, weil die sind hetero? Also das ergibt ja an sich überhaupt keinen Sinn. Also wegen der sexuellen Orientierung zu sagen, du solltest die kennenlernen oder willst du die kennenlernen? Warum?
Also, das ist wie sie alle großen Leute kennen, die über 2 Meter sind, weil sie alle Basketball spielen.
Na, völlig richtig. Das ist das, oder dass sie alle kennen, die dieselbe Hautfarbe haben. Ja, das ist ein Nonsens. Ja, aber ich unterstelle den Personen keine Bösartigkeit oder auch nicht den Vorsatz, diskriminieren zu wollen. Ja, das passiert einfach. Und da kann man jetzt sagen, der Reichezähler ist überempfindlich. Ja. Es ist eh nicht so, dass das eine Konsequenz dann hat, weil ich das ins Hinweisgebersystem reinspiele und dann sagt, ich bin jetzt diskriminiert worden, aber ich nehme die Person zumindest an die Hand und sage, du, wie darf ich denn das verstehen? Ja, also wie meinst denn du das? Und natürlich ist das nie böse gemeint, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen der Ausdruck dessen, ich will Anteil nehmen und ich will da eigentlich zeigen, dass ich kein Problem damit habe und das ist für mich eh normal und dass es eh super ist, aber schon die Aussage, ich will dir zeigen, dass es für mich eh normal ist, gibt mir schon wieder ein Label. Ja? Und diese Dinge passieren. Ja? Und ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist, auch nämlich als betroffene Person, den Finger in die Höhe zu strecken und zu sagen, du sorry, denk einmal drüber nach, was du sagst. Gar nicht böse und auch nicht verurteilend. Ja? Weil das ist ja genau das, was vielleicht zu Anfang mit dieser Einstiegsfrage woke. Ja, woke heißt ja in Wahrheit wachsam sein. Ja, es hat sich jetzt ein bisschen in so eine Richtung entwickelt, dass woke bedeutet, immer gegen alles zu sein und zu verteufeln und aufzuzeigen und aber in einer Art und Weise, dass man sofort verteufelt wird. Ja, und dass man gar nicht mehr weiß, wie darf man denn jemanden ansprechen. Auch das Thema Diversität kann man vernünftig lösen und kann man mit Vernunft herangehen. Warum? Weil mein Credo oder mein, wie soll ich denn das jetzt sagen, wonach richte ich mich? Ich richte mich nach einem moralischen Kompass. Und es kann auch mir passieren und es passiert vermutlich auch mir, dass ich auch einmal diskriminierend bin. So, ich würde mir wünschen, dass die Person aber zu mir kommt und sagt, du weißt, das war eine Grenzüberschreitung. Oder wie darf ich es denn verstehen? Ja, weil dann macht es mit mir selbst vielleicht was. Ja, es ist schade, wenn die Frage mit anderen Personen nichts macht, ja, weil sich selbst zu reflektieren, das ist offensichtlich eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Aber es wäre wünschenswert, wenn. Aber was ich damit sagen will, ist das, und bitte, ich bin nicht empfindlich. Ja, ich habe breite Schultern, ohne jetzt das auf eine gewisse, ohne zu sagen, ich bin jetzt muskulös, sondern ich habe einfach sinnbildlich eine breite Schulter. Ja. Ich kann damit umgehen und ich weiß, was ich tue damit. Als viele andere können es nicht, ja, und leiden dann still, weil sie keine Stimme haben oder weil sie sich nicht trauen. Und darum ist es so wichtig, das aufzuzeigen, zu zeigen und zu sagen, Diskriminierung ist vielfältig. Auch sexuelle Belästigung, da sind einfache Witze zum Beispiel oft schon grenzüberschreitend. Und versetzen Frauen oder auch Männer, bitte, das ist immer in zwei Richtungen, in eine Lage, wo sie sich automatisch gedemütigt fühlen. Und da muss man einfach ein bisschen sensibler sein und da müssen wir als Compliance natürlich auch aufzeigen, welches Verhalten wünschen wir uns, in welchem Rahmen wollen wir denn, dass wir uns bewegen, was ist denn der Rahmen, in dem wir uns bewegen, und es ist unsere Aufgabe, denen eine Stimme zu geben, die sie schlichtweg nicht haben, und das ist eine Kernaufgabe der Compliance, und da braucht mir niemand kommen und sagen, nein, Compliance ist Korruption und Kartellrecht, Compliance ist die Aufgabe, denen eine Stimme zu geben, die keine haben.
Gerade weil auch du jetzt meinen Eindruck bestätigst, dass genau diese Menschen, die diskriminiert werden, die leisere Stimme haben im Regelfall, wenn es wirklich blöd läuft, also eben genau das nicht tun, was du angesprochen hast, dass du sagst, wie muss ich das verstehen, was soll das, oder vielleicht auch wirklich dieses Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz dann auch nutzen, sondern es vielleicht still und leidend ertragen und sich dann auch wirklich gedemütigt fühlen und jetzt sie nicht drauf verlassen können, dass in jedem Unternehmen jemand wie du sitzt, der das in den Griff bekommt, der das da die Awareness dafür schafft. Gibt's für Unternehmen, die jemanden wie dich nicht haben, sowas wie den goldenen Weg, so einen perfekten Leitfaden, den du gerne mit an die Hand gibst?
Das Das ist eigentlich eine Frage, die man nicht ganz einfach beantworten kann.
Hast du ja Zeit.
Weil es gibt ja nicht, es gibt jetzt nicht so, also natürlich gibt's ein, es gibt eine Norm, ja, es gibt eine Ö-Norm zum Diversity Management, aber das ist auch wieder nur behandelt, wieder nur das Diversity Management. So. Es gibt natürlich ISO-Normen zum Compliance Management System. Alleine mit dem Compliance Management System löse ich aber genau diese Themen nicht. Es ist, hat schon was mit einem Rollenverständnis zu tun und es hat vor allem was mit Werten zu tun. Und jedes Unternehmen hat Werte. Nicht jedes Unternehmen hat die Werte verschriftlicht, aber jedes Unternehmen hat Werte. Und jedes Unternehmen wünscht sich eigentlich ein integres Arbeitsumfeld. Und jedes Unternehmen wünscht sich eigentlich, dass man ordentlich miteinander umgeht. Weil eigentlich kommt man sagen, Compliance heißt auch ordentlich umgehen miteinander. Ja, oder sich ordentlich verhalten. Ja, das ist vielleicht, so würde es vielleicht der Mühviertler sagen. Ja, einfach sei ordentlich. Es gibt nicht die eine goldene Regel, glaube ich. Das glaube ich nicht. Ja. Aber ich glaube, dass man, dass das auch eine Chance bietet. Warum? Weil ich mir im Unternehmen Personen suchen kann, die schlichtweg die intrinsische Motivation haben, etwas umzusetzen und sich diesen Hut auch aufzusetzen und zu sagen, ich verstehe mich als Kulturmanager und auch als Risikomanager. Weil man darf auch nicht vergessen, es ist natürlich ein Kulturthema, aber es ist ein Risikothema. Und da ist natürlich auch, wie begeistert ihr Unternehmen für dieses Thema. Ja, auch wieder, viele sagen, ah, das kommt mit der Nachhaltigkeit, das ist das und wieder eine Regelung und wieder das und jetzt müssen wir Regenbogenfahne draußen hinhängen und. Und was müssen wir denn nun alles machen? Wir haben keine Ressourcen, keine Zeit und eigentlich sollten wir produzieren, wir sollten verkaufen, wir sollten in den Vertrieb gehen, wir sollten was auch immer tun. Und das ist richtig, ja, das sollten sie auch wirklich alle tun. Ja, sie sollten alle verkaufen, sie sollen alle erfolgreich sein. Warum? Weil Compliance ja nicht das Business verhindert, sondern Compliance fördert ja das Business. Ja, das muss man ja auch einmal verstehen, weil Compliance schafft ja die Freiräume, und innerhalb derer man sich schlichtweg bewegen kann. Aber man muss den Unternehmen vielleicht sagen, ihr habt erstens einmal die Verpflichtung, das zu tun, aufgrund der Fürsorgeverpflichtung. Ihr habt die Pflicht dafür zu sorgen, dass niemand diskriminiert wird. Es gibt die Menschenrechte. Also wenn man es schon so nicht glaubt, dann muss man sagen, es gibt die Menschenrechte und die Grundrechte. Und wenn es dann immer nur keiner glaubt, dann muss man sagen, aber es ist ein Risiko. Weil stellst du dich gerne auf eine Messe oder bietest du gern im Rahmen einer Ausschreibung an und sagst, und übrigens, wir diskriminieren. Und übrigens, wir haben ein schlechtes Betriebsklima. Und übrigens, wir sind eigentlich gar nicht so integer. Das macht ja niemand. Warum? Weil das ja von sich aus niemand wünscht. Ja? Das heißt, man sollte vielleicht, wenn man keine intrinsische Motivation hat und wenn man nicht den Mehrwert versteht im Sinne von, was das auch mit der Belegschaft macht, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern macht, und weil es meine Kernaufgabe ist, weil es eine Pflicht ist, vielleicht auch in einem Risikogedanken sehen. Ja? Und sagen, was passiert mir denn, wenn ich da nichts mache? Ja, dann habe ich eine hohe Fluktuation möglicherweise, weil darf ich in diesem Podcast Scheiß sagen?
Wer mich kennt, weiß, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme, ich kann dich nur ermutigen.
Okay, also wenn ich nämlich eine Scheißkultur habe im Unternehmen, dann kann ich sicher sein, dass ich eine hohe Fluktuation habe. Das tut sich niemand lang an. Ja? Und wenn ich eine hohe Fluktuation habe, dann kostet das Geld. Das ist Geld, das verbrennt wird, weil das kostet Rekruterinnen, das kostet die Stellenausschreibungen, das kostet Zeit und Zeit ist Geld. So, das heißt, das ist schon mal das erste Risiko. Das sind interne Kosten. So, das zweite Risiko ist, ich kriege überhaupt keine Bewerberinnen und Bewerber mehr, weil so schnell kann man gar nicht schauen, kriegt man schlechte Bewertung auf Kununu oder sonst irgendwo mit dem Hinweis, mit Achtung, dort Diskriminierung, dort sind Witze, die unter die Gürtellinie gehen, dort da kann man als Teilzeit keine Führungsposition nicht einnehmen und. Na, dann kriegt man aber keine fähigen Leute. So, was ist dann genau mit diesen Themen Nachhaltigkeit? Also selbst wenn ich sage, das Thema Diversität kommt nicht durch das Thema Nachhaltigkeit, aber es hilft uns tatsächlich. Warum? Weil gerade im Zusammenhang mit der Lieferketten-Sorgfaltsverpflichtung, wo ich plötzlich als Unternehmen verpflichtet bin, Verantwortung zu übernehmen, entlang meiner gesamten Wertschöpfung und einmal zu schauen, halten denn meine Lieferanten sich an die Menschenrechte? Gibt es da das Potenzial und das Risiko von Menschenrechtsverletzungen? Da muss ich schon drauf schauen. Weil ich ja auch selbst Teil einer Lieferkette bin. So, das heißt, das nutzt mir nichts, wenn ich nur in meiner Lieferkette schaue. Ich muss ja selbst da drauf schauen, ob ich denn möglicherweise ein Risiko für meinen Kunden verwirkliche. Weil was passiert nämlich, wenn ich tatsächlich dieses Risiko verwirkliche? Und bitte, wir sind bei den Menschenrechten, bei der Diskriminierung. Und da sind wir bei der Hautfarbe und dabei sind wir bei der sexuellen Belästigung, da sind wir beim Alter, da sind wir beim Glauben, was auch immer. Wenn ich das tue und wenn ich da keine Maßnahmen habe, dann verwirkliche ich das Risiko, dass ich auf eine Blacklist komme. Man nimmt mich nicht mehr als Unternehmen. Warum? Weil der Kunde dieses Risiko, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir oder von meiner Lieferketten direkt einen Anspruch stellen aus dem oder weil sie an die Medien gehen und ich plötzlich zusätzliche Reputationsrisiko habe, dieses Risiko wird der Kunde nicht nehmen. Und ich werde es als Kunde meiner Lieferanten ja wohl auch nicht nehmen. Und gerade ein Reputationsrisiko, ja, der Reputationsschaden, den kann ich ja in Geld kaum bemessen. Ja, das ist ja was, das kann ich ja nicht kontrollieren, wenn am Ende, wenn plötzlich morgen in der Früh in der Zeitung steht, was bei mir für Menschenrechtsverletzungen sind, was sonst ist. Man braucht sich nur zurückerinnern an die MeToo-Themen. Ja, also MeToo ist am Anfang vielleicht bei der einen oder anderen Stelle belächelt worden und plötzlich haben Unternehmen echte Probleme gehabt damit. Da sind die Top-Führungskräfte haben gehen müssen, weil sie sich schlichtweg nicht ordentlich verhalten haben, was dazu führt, dass natürlich Wissen abwandert. Das ist natürlich, dass Unternehmen Führer und also führungslos werden, ja. Und das sind alles Risiken, die ich eigentlich habe. Also muss ich ja als Unternehmen eine intrinsische Motivation haben, meine Risiken so gering wie möglich zu halten. Und das mache ich, indem ich schaue, dass sie meine Leute ordentlich verhalten und ich keine Menschenrechte verletze und ich schaue, dass sie auch bei mir in meinem Umfeld, sei es Kunden, sei es Lieferanten, sei es sonst wer, sie an die Menschenrechte halten und sich integer verhalten. Weil das muss ich auch sagen, in meiner Welt ist Integrität nicht verhandelbar. Ja, also das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Thema mit die Verletzung von Menschenrechten, das kann nie ein Business Case sein, weil Integrität nicht verhandelbar ist. Und es ist aus dem Grund eine Notwendigkeit für Unternehmen, Maßnahmen zu setzen, dass diese Dinge nicht passieren, also diese Risiken sich nicht verwirklichen. Und ich muss mir aber auch ständig Gedanken machen, habe ich diese Risiken? Das heißt, ich muss mich aktiv damit beschäftigen. So, habe ich das jetzt wieder eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Sorry. Wow.
Ja, also ich höre dir einfach wahnsinnig gerne zu, weil man wirklich einfach spürt, wie du für dieses Thema brennst. Und darum habe ich da eine große Freude dran und deswegen auch schon angeteased, dass wir vielleicht auch noch eine dritte Podcast-Folge brauchen, weil es einfach jedes Mal rund um das Thema Compliance was zu besprechen gibt.
Mhm. Und das muss ich, vielleicht darf ich das nur kurz sagen.
Ja.
Dieses Thema Diversität ist keine Schöngeisterei. Ja, also weil viele glauben ja, natürlich Diversität und jetzt ist dann im Juni feiern wir einen Pride-Monat und, das ist ja alles Schöngeisterei. Ist es nicht. Das sind echte Risiken, die wirklich zu einem finanziellen Schaden führen können. So, und wenn ich schon sage, Compliance ist bei mir nicht zuständig für Diversität oder Diversity Management mit hinsichtlich der Förderung von der Einzigartigkeit der Menschen und so weiter und so fort. Die Compliance ist aber in jedem Fall für die Risiken zuständig. So, und diese Risiken kommen durch Meldungen im Hinweisgebersystem und diese Risiken kommen, wenn ich sie aktiv erhebe. Und das muss ich tun. Warum? Weil in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, das ist auch wieder ein Thema, ist auch eine Pflicht für sehr viele Unternehmen, im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung muss ich angeben als Unternehmen, also ein Unternehmen, das darunter fällt, wie viele Fälle von Diskriminierung habe ich im Unternehmen? Ich muss mich plötzlich auch damit auseinandersetzen, wie erhebe ich diese Risiken, was mache ich mit den Risiken, wie viele Schulungen bitte ich da an und. Das heißt, es wird plötzlich ein Finanzthema. Und wenn ich die Pflicht nicht verstehe, die intrinsische Motivation nicht verstehe oder nicht habe, wenn ich das Thema Kultur nicht am Schirm habe, dann sollte es zumindest im Rahmen der finanziellen Verpflichtungen oder im Rahmen der finanziellen Berichterstattung, sollte das zumindest am Schirm haben, wenn ich schon die anderen Punkte vielleicht nicht am Schirm habe.
Also Schulungen sind schon als Stichwort gefallen, generell das Thema Awareness schaffen. Für alle, die jetzt immer noch so dieses, der Mensch ist ein Gewohnheitstier haben und sagen, dass es mit einem Mordsaufwand verbunden muss das sein. Was ist denn dein Rat, dass man jetzt mit dieser Motivation, die du auch hier im Podcast vermittelst, losgeht und sagt, als Beispiel als Unternehmensgründer oder als jemand, der ein Unternehmen schon lange Zeit führt, hey, ich muss darüber echt mal nachdenken, wo fange ich an?
Mhm. Eins muss man schon sagen, das Thema Compliance und auch das Thema Diversity, oder nennen wir jetzt, oder sprechen wir einfach mal vom Thema Compliance, ja, das ist ja kein Sprint. Also es ist ja nicht so, dass ich mit dem Finger schnippe und sage, ich habe jetzt ein Compliance-Management-System und das war's. Ja, wir sprechen von einem Marathon, aber wir sprechen in Wahrheit auch nicht von einem Marathon, weil ein Marathon hat auch irgendwann einmal ein Ende. Mhm. Ja, sondern wir reden in Wahrheit von einer Reise, die nie endet.
Die Ziellinie verschiebt sich immer wieder.
Absolut, aufs Neue. Absolut. Das ist ja die Natur eines Systems. Ja, wir sprechen von einem Diversity Management System und wir sprechen ja von einem Compliance Management System. Ja, das heißt, wenn es systemisch ist, dann ist es wie ein Perpetuum mobile. Es läuft die ganze Zeit. Warum? Weil vielleicht muss ich da kurz nochmal ausführen, was sind die Grundfunktionen der Compliance? So, also die Hauptaufgabe ist Beziehungsmanagement, weil wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und wie machen wir das? Oder was sind unsere Aufgaben daraus? Das ist zum einen die Prävention, ja, also Risiken präventiv Risiken vermeiden oder darauf hinzuwirken, Maßnahmen zu setzen, dass wir gar keine Risiken nicht haben oder sie erkennen. Ja, also da komme ich nämlich zum nächsten. Das zweite ist nämlich das Erkennen von Risiken. So, wir haben Prävention, wir haben das Erkennen von Risiken. Das mache ich mit einem Hinweisgebersystem zum Beispiel. Ja, oder indem ich aktiv Risk Assessments mache, indem ich aktiv sage, ich habe ein Risiko oder ich glaube, dass ich es habe. Ich schaue mal an, wie groß ist mein Risiko wirklich, ja, und erhebe das. Und dann habe ich das Thema Reaktion. Also Prävention, Erkennen, Reaktion. Das heißt, ich muss mit den Ergebnissen, die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, muss ich etwas tun. So, und wenn ich was gemacht habe, dann muss ich es wieder kontrollieren. Und dann muss ich da quasi wieder schauen, wo kann ich denn ansetzen und immer wieder schauen, hat sich das, was ich umgesetzt habe, hat sich das gesettelt, habe ich ein neues Risiko. Das heißt, das ist immer ein Kreislauf und das ist immer eine Reise, die eigentlich nicht endet. Wie fange ich an und was mache ich? Man fängt im Compliance-Management-System, wenn ich es einführe, in der Regel mit einem Risk Assessment an. Oder sagen wir, eigentlich nicht. Eigentlich fange ich an mit dem Willen. Also eigentlich muss ich sagen, will ich oder will ich nicht. Ja, ich bin jetzt einmal davon ausgegangen, dass man will. Aber wenn ich gar nicht will, dann ist alles, was ich später mache, führt sich ad absurdum.
Wieso auch dem Leben?
Na voll. Also wenn ich den Willen nicht habe, Compliance zu machen oder auch nicht ein Diversity Management einzuführen, dann wird es weder eine Compliance geben und dann wird es weder eine Compliance noch ein Diversity Management. Das wird nicht funktionieren. Ja, wenn ich sage, ich will's, aber ich stelle keine Ressourcen zur Verfügung, dann ein guter Freund von mir und auch mein Mentor sagt dann immer, das ist eine Feigenblatt-Compliance. Ja, also an dieser Stelle ein kleiner Shoutout für einen Alexander Petsche, der sagt, das ist eine Feigenblatt-Compliance. Und das ist es. Wenn ich sage, ich will's, aber ich stelle keine Ressourcen zur Verfügung, dann will ich es eigentlich nicht. Ja, das ist fast ein wortwörtliches Zitat. Das heißt, ich muss einmal den Willen haben, das tatsächlich einzuführen. Warum? Weil wir sprechen da auch von dem Tone from und Tone at the top. Das ist ein Führungsthema. Compliance ist ein Führungsthema, Diversity Management ist ein Führungsthema, weil Kultur sich von oben nach unten gestaltet, im besten Fall. Ja, wenn es bottom-up kommt, wird es nicht funktionieren, wenn die Geschäftsführung am Ende des Tages nicht auch mitzieht. Mhm. So. Das heißt, es kann natürlich von unten nach oben auch kommen, aber es muss am Ende des Tages die Geschäftsführung mittragen, im besten Fall. Oder üblich ist es, dass sich Kultur von oben nach unten gestaltet, weil ich als Geschäftsführung oder weil ich als Führungskraft mein oder weil ich sage, was ist das Verhalten, das ich mir erwarte, das ich mir wünsche, wie will ich denn, dass mein Unternehmen ist? So, das ist das Erste. Wie will ich denn, dass mein Unternehmen ist? Wie will ich, dass gearbeitet ist, wird oder wie will ich denn sein? Wer will ich sein und wie will ich sein? Der Wille, integer zu sein, der Wille, ein Kontrollinstanzen zu haben, den Willen, Kultur zu schaffen, zu fördern und auch zu stiften und das zu verbinden mit Diversity Management. So, wenn ich das will, dann kann ich in den nächsten Schritt gehen. Dann kann ich mal anfangen, das zu verschriftlichen. Das ist ich kann sagen, wie ich Compliance übernommen habe in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin, habe ich das erste Mal Papier produziert. Warum? Weil ich sofort was herzeigen habe können. Ja, ich habe nach 2 Wochen sagen können, ja, ich habe eine Richtlinie geschrieben und ich habe den Code of Conduct, also den Verhaltenskodex neu geschrieben. Das heißt, das war sofort was da. Habe ich ein Compliance-Management-System damit implementiert? Nein. Ja, also nein, habe ich nicht, aber ich habe den ersten Grundstein gelegt. Also der Wille, dann habe ich angefangen mit Papier und dann haben wir angefangen, Risiken zu erheben. Das ist vielleicht in der Praxis, ich würde es anders machen. Ich würde jetzt tatsächlich die Risiken erheben. Ich würde mir auch schauen, welche Risiken habe ich denn im Unternehmen. Ja, und würde aufbauend auf den Risiken, die ich entdeckt habe, dann die Richtlinien verfassen, beziehungsweise mir dann die Maßnahmen ableiten. Weil was das Verheerendste ist, dass ich tatsächlich Richtlinien produziere und mich mit Risiken beschäftige, die ich gar nicht habe. So. Das heißt, ich würde einmal sagen, welche Risiken habe ich. Basierend auf dem, wo ich glaube, das sind meine Werte, das ist meine Vorgabe, das ist das Verhalten, das ich mir wünsche. Bewegt sich jemand außerhalb dieser Wertvorstellung. Ja, also ich gebe ja, und das ist auch bitte die Aufgabe der Compliance, Freiräume zu schaffen. Die Compliance bitte sagt nicht, was man nicht darf. Ja, das ist nicht die Kernaufgabe, sondern die Compliance soll sagen, was darf ich und wie darf ich. Wir in der Compliance, unsere Aufgabe ist, Freiräume zu schaffen. Ich habe es eh schon gesagt, indem wir quasi uns mit Menschen beschäftigen und dann sagen, schau her, so weit darfst du gehen und das darfst du machen, aber wir schaffen Freiräume. Das heißt, die Freiräume und das, was wir dürfen, sagt uns zum einen das Gesetz, aber das sagt uns im Unternehmen insbesondere das, was die Erwartungshaltung der Geschäftsführung ist. So, und dann kann ich meine Risikenerhebung, kann nehmen das Gesetz und kann sagen, ah, da habe ich gesetzliche Vorschriften, ich bin in dem und dem Bereich tätig, bewegt sich jemand außerhalb dieser Leitplanken. So. Dasselbe mit meinen Werten oder mit meinen Verhaltensgrundsätzen. Bewegt sich jemand außerhalb meiner Verhaltensgrundsätze oder meiner internen Richtlinien und Regeln, die ich habe? Und wenn, und das erhebe ich schlichtweg. Ich erhebe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich außerhalb bewegt und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich passiert? Wie oft passiert es denn tatsächlich? Und wenn ich dieses Risiko habe, dann muss ich sagen, die mit den größten Risiken, die ich habe, die ich identifiziert habe, mit denen muss ich was machen. Und ich habe es in unserem ersten Gespräch schon mal gesagt, mit den Risiken, die nicht so kritisch sind, mit denen muss ich schlichtweg leben. Warum? Weil 100%ige Compliance gibt es nicht. Also vielleicht ist das auch noch wichtig zu sagen, es ist eine völlige Utopie zu glauben, dass man 100% Compliance sein kann. Ja, das kann man nicht. Ja, weil wenn man das will, dann muss man sein Geschäft zusperren. Ja, also das wird nicht funktionieren. Aber das ist was, der Wille, Risiko, und wenn ich das Risiko erhoben habe, dann kann ich eigentlich sagen, passt, dann kann ich da schon drauf reagieren und kann sagen, ich gebe Regeln, beziehungsweise ich schule und sage, schaut her, ich habe festgestellt, ihr bewegt euch außerhalb dieser Leitplanken, ich will aber, dass ihr euch innerhalb der Leitplanken bewegt, da könnt ihr euch eh bewegen, weil das ist euch ein Freiraum, aber meine Erwartungshaltung ist, und da muss man sensibilisieren, ja, damit ich den Satz vielleicht in Deutsch fertig rede, man muss sensibilisieren. So. Und wenn ich sensibilisiert habe, dann kann ich im Nachgang aber auch sagen, wenn es immer nur jemand nicht verstanden hat, du musst halt jetzt auch mit der Konsequenz leben. Ja, weil wenn ich dir schon gesagt habe, was ich will und du machst das trotzdem nicht, dann passt du halt einfach auch nicht zu uns. So. Das ist jetzt für die Compliance. Kann ich in Wahrheit fürs Diversity Management auch sagen, weil da sind sehr viele Parallelitäten, weil auch da muss ich mich mit dem Risiko beschäftigen. Auch das ist ein strategisches Thema und ein Kulturthema. Und auch da muss ich Schulungen machen. Das heißt, auch da muss ich sagen, wenn sich jemand nicht dran hält, beziehungsweise wenn ich merke, dass ich, obwohl ich dieses Grundverständnis und diese Grundregelung habe, dass man diese Einzigartigkeit fördert und es wird aber nicht gefördert, dann muss ich auch Konsequenzen setzen. Das heißt, es gibt durchaus Parallelitäten, aber ich würde einfach einmal sagen, anfangen einmal mit dem Willen, sich anschauen, wo stehe ich denn gerade, sich von der Utopie verabschieden, dass es 100% sofort sein müssen. Es werden nie 100% sein. Warum? Weil dann habe ich sofort das Gefühl, ich bin gescheitert. Und das ist kein schönes Gefühl.
Das ganze Know-how, das du hier teilst, ist ja auch die Basis für das Unternehmen Loop, wo du Co-Gründer und Geschäftsführer bist, richtig, wie ich es ganz am Anfang erwähnt habe. Wie hängt das damit zusammen? Also vielleicht kannst du da den allen, die zuhören, noch kurz erklären, was es damit auf sich hat, also was auch der Gründungsgedanke war und wie ihr genau bei diesen ganzen Problemen, die wir jetzt, oder nicht Problemen, aber eher Herausforderungen, die man bewältigen sollte und auch gerne kann, wie ihr da einfach die richtige Stütze gibt.
Mhm. Also zu Loop muss man sagen, das hat angefangen als Hobby, ja. Weil wir damals uns, aus meiner eigenen Historie heraus, habe ich mir immer gedacht, Compliance muss einfacher gehen. Also Compliance, weil ich ja tagtäglich damit beschäftigt bin oder ich immer wieder höre, wie diese ablehnende Haltung gegenüber der Compliance, weil eben dieser Irrglaube ist, Compliance ist reine Regeltreue und da geht es nur um Richtlinien, Gesetze und Sonstiges. Jetzt habe ich immer diesen Drang gehabt und auch diese Motivation, Compliance einfacher zu machen. Und ein System zu schaffen und zu kreieren, dass es mir hilft als Compliance Officer, meine Tätigkeiten einfach umzusetzen. Quasi als Unterstützung. Loop als System ist nie gedacht gewesen, mir die Arbeit gänzlich abzunehmen. Das tut das System natürlich nicht. Ja. Warum? Weil in der Compliance nur mehr Compliance lebt vom Mensch. Ja. Also wir arbeiten mit Menschen, es geht um einen Mensch. Und der Compliance Officer selbst ist auch ein Mensch. So. Aber das System soll die Compliance Organisation unterstützen. Der zweite Antrieb, den ich gehabt habe, also, ja, das erste war immer Compliance einfacher zu machen. Der zweite Antrieb war eigentlich immer, ich will Verantwortung übernehmen. Ich will Verantwortung übernehmen, indem ich einfach ein eigenes Unternehmen gründe. Ja? Ich will aber auch Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft in irgendeiner Form. Ja? Weil wenn ich ein einfaches, lässiges System schaffe und sich andere Unternehmen dieses System kaufen oder lizenzieren, dann habe ich einen gewissen Beitrag geleistet, dass Compliance lässiger wird. Ja, das heißt, das war so ein bisschen der Antrieb, Verantwortung auch nach außen hin zu übernehmen und auch anderen Unternehmen oder Compliance-Verantwortlichen, die zu unterstützen, dass sie Verantwortung im Unternehmen besser übernehmen können. So, und der Loop ist ein System, das wie so ein kleines Compliance-Büro ist, also so wie ein virtuelles kleines Compliance-Büro, das von reiner Praxiserfahrung gespeist wird. Ja, dieses System macht nichts, was es nicht machen muss und nimmt uns Compliance Officer ein bisschen an die Hand. Ja, wir haben ein Hinweisgebersystem, wir haben das Gift Approval, wo Freigabeprozesse drinnen sind für Geschenke, Einladungen und sonstiges. Das ist tatsächlich die klassische Compliance, weil das ist zur Maßnahme zur Verhinderung von Korruption. Wir haben Kunden, die nehmen das jetzt, weil sie sagen, meine Sponsorverträge, die lasse ich da auch drüber laufen, weil ich verliere so viel Geld durch Sponsoring und ich weiß überhaupt nicht, wer das Sponsoren freigibt. Das heißt, es gibt Kunden von uns, die lassen das Sponsoren über den Freigabeprozess laufen. Wir haben das Risk Assessment, weil was ich schon gelernt habe, aus eigener Erfahrung, wir haben in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin, zu Beginn ein Risk Assessment gemacht, um Risiken zu erheben, haben 20 Personen zusammengefasst aus einem Unternehmen, das 4.500 Mitarbeiter fast hat und haben gedacht, mit 20 Personen kann ich das Risiko erheben der gesamten Gruppe. So, wir haben uns Mords gefeiert, weil wir glaubt haben, das Risk Assessment ist super gelaufen, wir haben die Risiken erhoben, ist ein völliger Schwachsinn, weil ich, 20 Personen können nicht die Risiken von einem Unternehmen in Wahrheit abdecken oder eruieren, wo 4.000 Mitarbeiter fast arbeiten. Ja, das ist ein Schwachsinn, aber es war ein Versuch. So, jetzt ist es so, dass ich mit dem System aber die Möglichkeit habe, gezielt Risiken zu erheben, auch anonym zu erheben, in der gesamten Gruppe zu erheben, weil ich meine Kolleginnen und Kollegen einlade. Ich lade sie auf die Plattform ein, ich lade sie ein, vorgefertigte Fragebögen zu beantworten. Ich kriege als Compliance Officer sofort die Auswertung. Das heißt, ich sehe sofort das Risiko, ist es hoch, ist es mittel, ist es niedrig, ist es was auch immer, je nachdem, was ich nämlich selbst für Risikoklassen eintrage. Und ich kann sofort die Maßnahmen eintragen, die ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen erarbeite, um die Risiken, die festgestellt wurden, auch wieder zu vermindern. So, das heißt, ich manage mein gesamtes Risiko in Wahrheit in der Loop. Und das Thema Lieferketten-Sorgfaltsverpflichtung ist auch ein Thema, das wir auch über die Loop machen. Warum? Weil auch da geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Und in Wahrheit machen wir da nichts anderes, als wir haben ja auch vorgefertigte Fragebögen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur Fragebögen verschicke über das System, weil dann konnte ich E-Mails auch schicken. Ja, das tut das System nicht, sondern das System hat die Fragebögen, errechnet auch sofort das Risiko, gibt mir sofort eine Bewertung, die ich vorher eingebe, ja, das kann jeder für sich selbst machen, ich habe eine Bewertung und ich gebe denen quasi auch ein Label, ich sage, sie sind Professional, sie sind Advanced, sie sind Beginner oder ich lehne sie sofort ab, je nachdem, wie sie die Fragebögen beantworten, aber was ich tatsächlich mit der Loop machen kann, ich kann sofort in den Austausch gehen, weil wenn ich von der Lieferketten-Sorgfaltsverpflichtung spreche, dann spreche ich immer von einem aktiven Einwirken, ja, natürlich gibt's Ratings, ja, aber das ist nicht die Idee vom Lieferketten-Sorgfaltsgesetz oder das ist nicht die Idee von diesem Verantwortung übernehmen. Diese Ratings können mir helfen, meine Entscheidung zu treffen, aber meine Entscheidungen ausschließlich darauf zu basieren, halte ich jetzt selbst das verfehlt, ja, weil ich mich nicht aktiv mit meiner Lieferkette auseinandersetze. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über das System aktiv einzuwirken, indem ich sofort mit dem Lieferanten kommunizieren kann. Ich kann sofort mit dem Lieferanten gemeinsam Korrekturmaßnahmen eintragen im System. Es wird alles dokumentiert, es wird alles transparent gemacht, es werden Dinge offengelegt, wo ich sage, das will ich offenlegen. Ich kann die Profile der Lieferanten teilen mit internen Stakeholdern, weil ich ja zum Beispiel bei uns die Quality dann, wenn die auf ein Audit fahren, lade ich die ein in das Profil, sage, da ist bitte sind die Antworten drinnen, nehmt mal das mit in das Audit. Das heißt, die Vor-Ort-Audits spielen die wieder zurück in das System und ich habe ein Bild meiner Lieferanten. Und das nimmt man alles Loop ab. Ich habe meine ganzen Richtlinien alle in der Loop abgelegt und das ist ein ganz ein kleines, feines System, das mir als Compliance-Organisation hilft, mir meine Tätigkeiten oder dass ich meine Tätigkeiten leichter umsetzen kann und erfüllen kann und Verantwortung übernehmen kann. Und da ist es völlig unerheblich, ob das ein Unternehmen ist, das 30 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen hat oder ob das jetzt ein Unternehmen ist mit über 4.000 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Das System ist dasselbe. Was ich mit dem System dann mache, ja, das ist mir oder obliegt mir, aber das System passt für kleine Unternehmen und passt für große Unternehmen.
Zum Ende hin würde ich gerne noch.
Aber das ist schon wieder, das ist, wenn mich jetzt jemand fragen würde nach einem Elevator-Pitch, das ist vielleicht meiner Natur geschuldet, weil wenn ich mal zum Reden anfange, höre ich nicht mehr auf. Ja? Und dieser Elevator ist, ich war jetzt letzte Woche in New York, also wir sind da ganz weit irgendwo in irgendwelche Sphären, ja? Wenn ich mal erkläre, was die Loop macht. Ja? Also da vielleicht muss man das auch noch sagen. Ja, also,
zwei Minuten, 2 Millionen.
Nein, Wahnsinn. Nein,
ganz, also, die Zeit läuft.
Also ich habe jetzt einen Vorteil, weil jetzt hat man es vorher schon gehört, was wir machen. Aber vielleicht ganz kurz, also eine Compliance-Software, das ist kein Rocket Science. Das können andere auch. Was bei uns tatsächlich der Mehrwert ist, ist das, dass Praxiserfahrung nämlich nicht jeder hat. Und die Praxiserfahrung, die fließt ein. Und bei uns ist auch der Servicegedanke ein sehr hoher. Bei uns bist du ganz schnell bei Personen, die sich wirklich auskennen, die tatsächlich mit dem System tagtäglich arbeiten, die dich unterstützen und die dich vor allem auf deiner Reise begleiten. Das ist das, was wir machen.
Das war tatsächlich weniger als 2 Minuten und dermaßen on point. Das lasse ich mal gelten. Zum Ende hin würde ich noch total gerne eine ungewöhnliche Frage stellen. Und auch damit dieser Frage nochmal auf das Thema Diversität, Inklusion, Gleichbehandlung, alles nochmal zurückkommen, was wir jetzt in ausführlicher Weise besprochen haben. Und zwar entlang einer Kindheitsheldin, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber die habe ich persönlich als sehr unkonventionell in Erinnerung, und das ist Pippi Langstrumpf. Mhm. Und bekanntlich macht die sich ja die Welt wieder, wie sie ihr gefällt. Mhm. Und genau diese kreative Freiheit, die diese Dame an den Tag gelegt hat, die möchte ich jetzt auch dir noch einräumen. Mhm. Stell dir vor, du setzt dich für die perfekte Welt der gelebten Diversität, Inklusion und Gleichbehandlung ein. Mhm. Und du baust die so wie ein Puzzle für dich. Welche 5 Puzzleteile würdest du unbedingt mit reinnehmen? Und noch die zusätzliche Frage dazu, was ist ein besonders großes Puzzleteil, welches ist ein bisschen kleiner, welches ist mittelgroß, also wie so eine Art Ranking hätte ich noch gern mit drin. Mhm. Darfst du auch gern kurz Zeit nehmen.
Mhm. Ja, wie viel haben wir denn schon?
55 Minuten.
So, also,
kurzer Technik-Check.
Also meine Puzzlestücke, warte, ich muss mich da jetzt ein bisschen organisieren.
Ja. So. Oh, wir nehmen gar nicht auf, sehe ich gerade.
Na echt?
Na, war ein Scherz.
Ach so.
Aber der Blick.
Ja, aber schau, der David hat nämlich schon den zweiten Gin Tonic, gell? Was für Puzzlestücke brauche ich, um die perfekte Welt zu. Ich brauche Integrität. Liebe. Liebe ist vielleicht das Größte.
Mhm.
Respekt. Neugier. Mut.
Ja, und wer jetzt noch nicht genug von uns beiden und natürlich auch von dem Thema Compliance hat, der hat das große Glück, sage ich jetzt mal, dass ich demnächst auch beim Martin Gast im Podcast sein werde. Verrat uns doch mal noch schnell, bevor wir uns verabschieden, wie dein Podcast heißt.
So viel Werbeeinschaltung darf sein an dieser Stelle. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du Gast sein wirst bei Code of Sea, dem True Compliance Podcast von Loop. Also überall erhältlich und hörbar, wo es Podcasts gibt. Wird veröffentlicht am 30.06. die 6. Folge. Spannendes Thema. Ich verrate noch nicht, um was das geht.
Das behalten wir für uns. Und dann würde ich sagen, ich bin schon gespannt, was du mir für Fragen stellen wirst.
Ich werde sie dir vorher auch nicht sagen.
Ja? Perfekt.
Du wirst sie vorher auch nicht erfahren. Es wird für dich auch ein wilder Ritt.
Ja, du musstest da durch, jetzt muss ich da durch.
Ja, Gleiches mit Gleichem.
Perfekt, super, vielen Dank. Dann sage ich jetzt frohen Mutes, herzlichen Dank, dass du mich in diese Welt reingelassen hast, auch in deine Welt der Compliance, in diesen Themen, die uns eben momentan stark beschäftigen und auch die ganze Gesellschaft. Mhm. Danke auch für deine Zeit und wie immer für dieses wirklich herausragende Gespräch. Danke, lieber Martin.
Ich sage auch danke und ich verabschiede mich wie in meinem eigenen Podcast. Bleiben Sie compliant und ein guter Mensch, Ihr Martin Reichezeder.
Das unterschreibe ich. Dankeschön.